SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Bei uns ist Alina Reh. Herzlich willkommen und hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Langstreckenläuferin und kommen jetzt gerade frisch zurück aus Eugene von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Die haben wir auch so ein bisschen verfolgt. Ging schwierig, weil es immer nachts übertragen wurde wegen der Zeitverschiebung. Wie war's?
Ja, war alles in allem echt ein schönes Erlebnis, eine schöne Erfahrung. War schon meine dritte Weltmeisterschaft. Und ich habe alles mitgenommen, alles aufgesogen und Jetlag auch ganz gut überstanden.
Was gibt's denn da so mitzunehmen und aufzusaugen? Wie kann ich mir die Stimmung da vorstellen? Also ich sehe ja nur dieses riesige Stadion, dieses legendäre Leichtathletikstadion. Strahlt das eine besondere Atmosphäre aus?
Ja, ich muss sagen, also dieses Mal war die Atmosphäre speziell. Also das Stadion war kleiner als zum Beispiel 2017 in London oder auch 2019 in Doha. Aber irgendwie hat es was Magisches und die Atmosphäre kam irgendwie besser rüber. Die Athleten waren auch irgendwie mehr beieinander, es war alles ein bisschen nahbarer und unsere Unterkunft war halt auch direkt am Stadion. Die Wege waren extrem kurz und das hat es dann einfacher gemacht.
Ja. Also das legendäre Hayward Field Stadion ist ja gerade für Laufsportler so ein ganz besonderer Ort. Jetzt so aktuell in der politischen Gesamtlage, Krieg in der Ukraine, dann russische Athletinnen, Athleten ausgeschlossen. Konnten Sie da spüren, dass da so ein bisschen was anders ist als sonst? Bei anderen Weltmeisterschaften ist ja nicht die erste.
Die ukrainischen Athleten wurden schon viel, viel mehr unterstützt als in den vergangenen Jahren. Das fand ich auch toll, die Solidarität da zu sehen. Es wurde auf gar keinen Fall vergessen, dass ein Krieg herrscht in der Ukraine. Und das war echt gut.
War da jetzt die Stimmung auch ein bisschen weniger ausgelassen?
Das würde ich nicht sagen. Die Amerikaner haben es eigentlich ganz gut eingeschätzt und haben die Ukraine echt tatkräftig unterstützt, genauso wie ihre eigenen Landsleute. Und es war so ein Zusammenhalt zu spüren, also dass man einfach hinter den Sportlerinnen und Sportlern steht. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl.
Am Ende des Tages geht es ja bei so einer WM immer um Leistung. Da wurde viel gemeckert, auch über die Ausbeute des deutschen Teams, Nationalteams so schlecht wie noch nie. 80 deutsche Athletinnen schafften überhaupt nur 7, haben es in die Endrunde geschafft. Am Ende gab es einmal Gold für Malaika Mihambo im Weitspringen und dann einmal Bronze für die 4x100-Meter-Staffel. Was war da los?
Ja, ich glaube, nach außen wurde es ein bisschen negativer dargestellt, als es bei uns im Team so rüberkam. Ich für mich selber kann sagen, dass ich zufrieden war mit meiner Leistung. Klar kann man sagen, Finalteilnahme verpasst, aber man kann es auch ein bisschen anders auslegen. Ich wurde 17. bei einer Weltmeisterschaft, hatte ein nicht ganz einfaches Jahr und ich sage immer, wir sind hier nicht auf deutschen Meisterschaften, sondern einfach auf Weltebene. Und bei den anderen Athleten war vielleicht hier und da auch ein bisschen Unglück dabei, dass es nicht weiter nach vorne gereicht hat. Und aber jeder hat 100% gegeben. Also es gab keinen Athlet, der an der Startlinie stand und gesagt hat, ach ja, jetzt sind wir mal hier in Eugene und geben mal nur 80% und schonen uns für das, was kommt.
Also, ja, das haben ja viele behauptet, also dass die deutschen Athletinnen und Athleten eher auf die EM, auf die Heim-EM, die jetzt kommt, in München trainiert hätten und die WM da so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Kann man das so bestätigen?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach ein Jahr mit zwei Höhepunkten und der eine Höhepunkt, also die WM, wird genauso wahrgenommen wie eine EM. Klar ist die EM halt auch nochmal besonders, weil sie im eigenen Land stattfindet, deswegen kann man es gleichwertig sehen. Sonst würde man einfach eine WM ein bisschen höher einschätzen als eine EM. Aber das, was ich mitbekommen habe von den anderen Sportlern, haben die sich echt auch akribisch vorbereitet. Wir waren ja vorher auch in so einem Vorbereitungscamp in Santa Barbara und dort wurde ja viel trainiert.
Bis ins Halbfinale hat es in Eugene gereicht bei der Leichtathletik-WM für die Langstreckenläuferin, für Alina Reh. Und die ist heute bei uns in SWR1. Leute, davor gab es ein beeindruckendes Comeback, muss man sagen, bei dem Sieg über 10.000 Meter bei der deutschen Meisterschaft. Und im Frühjahr hat es wirklich nicht gut ausgesehen für Sie. Da hätte man eigentlich gar nicht gedacht, dass Sie überhaupt starten können. Was war da los?
Ja, ich hatte eine Impfreaktion. Ich wurde wie alle auf Corona geimpft Ende letzten Jahres und hatte halt eine extreme Impfreaktion. Ich hatte eine Herzmuskelentzündung und das Ganze zog sich dann halt bis Ende März und ich konnte dann erst wieder im April anfangen zu laufen. Und ja, deswegen bin ich echt froh und dankbar, dass es dann doch so schnell wieder lief im wahrsten Sinne des Wortes und ich dann Anfang Mai in Blitzhausen, gleich hier um die Ecke, deutsche Meisterschaften laufen konnte und dann dort die Qualifikation für die Europameisterschaft in München erreicht habe. Mhm. Und ja, das war dann echt so ein Befreiungsschlag.
Impfung für Corona, da ist ja eine Herzmuskelentzündung eine Komplikation, von der man jetzt häufiger gehört hat. Wie hat es bei Ihnen angefangen? Kurz nach der Impfung schon gleich? Oder haben Sie da gleich flach gelegen oder sind Sie zwischendurch noch gelaufen und hat es dann angefangen?
Ich habe 2-3 Tage echt gar nichts gemacht und dann wieder ganz, ganz locker angefangen zu laufen und habe dann aber bemerkt, dass ich so eine Atemnot bekommen habe oder so ein enge Gefühl, ein Druck in der Brust und wurde dann in Tübingen an der Uni gleich durchgecheckt in der Sportmedizin und dann wurde halt festgestellt, dass ich erhöhte Blutwerte habe und dass es in die Richtung gehen könnte. Man hat halt wenig Erfahrungswerte
damals gehabt,
genau. Und deswegen waren wir auch übervorsichtig und ja, war keine einfache Zeit.
Jetzt wäre auch eine Impfung, kommt auch nicht mehr in Frage für Sie?
Das muss ich mal gucken.
Erstmal durch, ne, das Thema.
Ja, damit habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Ja. Ich bin jetzt einfach froh, dass ich wieder fit bin, habe gar keine Blessuren davongetragen und ja.
Sie sind es ja gewöhnt, täglich zu trainieren, viel zu laufen. Sind Sie eigentlich heute Morgen schon gelaufen?
Heute Morgen jetzt noch nicht. Ich habe jetzt heute Vormittag frei und heute Nachmittag geht es dann weiter.
Also extra für uns freigenommen. Und dann heute Nachmittag, was steht da an?
Heute Nachmittag mache ich so Läufe am Berg, okay. So kürzere 150 Meter Läufe mache ich da.
Ist das dann Intervalltraining?
Ja, genau.
Ah ja, gut geraten. Bei der Herzmuskelentzündung, da darf man nicht laufen. Das ist lebensgefährlich, das zu machen. Also richtig verboten. Können Sie sich nochmal kurz zurückversetzen? Wie war das für Sie damals? Wie haben Sie diese Zeit rumgebracht?
Ja, es war schrecklich. Also man möchte eigentlich laufen und ich habe mich dann auch nicht ganz so schlecht gefühlt. Also klar hatte ich nicht so viel Energie wie sonst, aber trotzdem möchte man sich ja bewegen. Wenn man sonst zweimal am Tag rausgeht, dann ist das für einen Horror. Und meine Familie hat es dann nicht so einfach mit mir.
Mussten die leiden?
Ja, die mussten leiden unter meine Stimmungsschwankung. Man kämpft sich dann doch irgendwie durch. Und ich habe halt viele Spaziergänge gemacht dann bei uns auf der Schwäbischen Alb in der Natur. Und das war echt schön, so durch die Winterlandschaft zu laufen.
Also alles, was erlaubt war, gemacht. SWR1, Leute, mit Alina Rieh, Langstreckenläuferin, läuft in der deutschen Spitze mit. Allerdings hatten sie in diesem Jahr eine schwere Herzmuskelentzündung. Oder war es Ende letzten Jahres? War dieses Jahr?
Dieses Jahr, ja.
Und sie haben da wirklich zurückgefunden. Sie haben ein tolles Comeback gefeiert bei der deutschen Meisterschaft dieses Jahr. Und sie waren sogar bei der WM mit dabei. Aber so 3 Monate lang gar nicht trainieren dürfen. Wie ist das dann, wenn man wieder loslegt? Also als Läuferin auch gerade, Sie sagen ja auch, haben vorhin erzählt, ich laufe jeden Tag. Für mich ist das sehr wichtig. Stellt man dann fest, verdammt, die Form ist weg?
Ja, ich hatte schon ein bisschen Respekt, ob ich jemals wieder so zurückkommen werde, beziehungsweise ob es mir meinen Körper auch wieder gibt, ob ich wieder an das Leistungsniveau rangehen kann. Und ich hatte auch nicht so Lust, wieder Leistungssport zu betreiben, weil der Weg zurück einfach so lang ist. Und ich habe das auch schon erfahren durch andere Verletzungen. Ich hatte schon öfters Ermüdungsbrüche, aber das waren dann halt maximal 6 Wochen. Und dort kannte ich auch alternativ trainieren, also Fahrradfahren gehen, schwimmen gehen und so. Aber während der Herzmuskelentzündung war halt gar nichts möglich. Und dann habe ich aber gedacht, komm, jetzt zieh einfach deine Schuhe an und lauf wieder los. Und die Leidenschaft und die Liebe zum Laufen, die war halt sofort da. Und das war dann so das, was mich ja dazu bewogen hat, einfach weiterzumachen. Egal, wo die Reise hinführt. Also einfach wieder loszulaufen und das Laufgefühl zu bekommen.
Mhm. Wäre das gegangen, wenn es jetzt nicht eine Leidenschaft wäre, das Laufen? Hätte es dann vielleicht auch gar nicht geklappt mit dem Zurückkommen?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Also man muss halt echt eine Leidenschaft für was aufbringen, um Höchstleistung zu bringen. Ich glaube, das ist in jedem Lebensbereich notwendig. Und ich habe einfach bemerkt, dass das Feuer fürs Laufen immer noch da ist und dass es in mir lodert. Und als ich dann wieder losgelaufen bin und das Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit gespürt habe, dachte ich, okay, das hat mir die letzten 3 Monate gefehlt und das möchte ich jetzt wieder jeden Tag haben.
Wie frustrierend ist das trotzdem, wenn man merkt, ich bin einfach jetzt gerade nicht mehr schnell?
Ja, schon.
Also Sie sind ja immer schnell, also ich will das gar nicht relativieren, aber wahrscheinlich laufen Sie nach 3 Monaten Training noch schneller als die meisten von uns. Aber dennoch, man merkt ja dann an der eigenen Leistung, dass die erstmal wieder aufgebaut werden muss.
Auf jeden Fall, vor allem bei mir ist es ja ziemlich hügelig zu Hause. Wenn man dann den Berg nicht so gut hochkommt und oben ein bisschen mehr atmen muss als sonst, ist es schon kurz frustrierend. Aber auf der anderen Seite macht man auch dann relativ schnell wieder Fortschritte. So war es bei mir zumindest, dass echt von Woche zu Woche ein Fortschritt erkennbar war. Und es motiviert einen dann natürlich, da irgendwie dran zu bleiben.
Sie mussten es ja wirklich immer wieder schaffen. Also auch 2021 mussten Sie die Olympischen Spiele in Tokio auch sausen lassen wegen einer Verletzung. Ich glaube, damals war es auch dieser genannte Ermüdungsbruch. Man ist da ja schon gemein zu seinem Körper, wenn man Leistungssport macht, insbesondere Laufen. Sie sind jetzt ein echtes Federgewicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn da so einer wie ich läuft, da brechen ja alle Knochen. Aber bei Ihnen, Sie haben schon einige dieser Ermüdungsbrüche durch. Ist das für den Körper, hat der da irgendwo dann ein Limit? Haben Sie da so ein Gespür für?
Mittlerweile habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Gespür bekommen. Man muss seine Grenzen ein bisschen auslodern. Und ich sage immer, Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport. Also von Gesundheitssport spricht man, wenn man 3-4 Mal die Woche sich bewegt. Aber ich mache halt 2-mal am Tag nur Laufsport und belaste halt meine Gelenken und meinen ganzen Bewegungsapparat enorm. Und dass man da nicht verletzungsfrei durchkommt, ist auch normal. Und deswegen habe ich jetzt vielleicht die letzten Jahre auch gebraucht, um so ein bisschen ja, auszukundschaften, wie weit mein Körper gehen kann und was ich ihm halt auch zumute.
Jeder, der schon mal für einen Langstreckenlauf trainiert hat, der weiß, wie viel Mühe und Hartnäckigkeit dahinter steckt. Und das sagt man jetzt so als Laie. Sie hat sich das zum Beruf gemacht, Alina Reh in SWR1 Leute. Sie ist eine der Top-Lang- und Mittelstreckenläuferinnen, sagt man, ne?
Ja, genau.
5000 Meter, 10.000 Meter, das sind Ihre Distanzen. 3000 auch?
In der Halle laufe ich auch noch ab und zu 3000 Meter, also passt Mittelstreckenläuferin noch so ein bisschen.
Ja, da kommt noch Crosslauf dazu und noch den Halbmarathon, den gibt es auch noch oben
genau,
drauf.
Genau, ne? Ja.
Was macht am meisten Spaß?
Halbmarathon läuft man ja auf der Straße und dann auch oft bei so Stadtläufen, das ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling, eine andere Atmosphäre. Man steht dann mit ganz vielen Leuten an der Startlinie, die vielleicht, ja, oder viele deutlich langsamer laufen, aber trotzdem irgendwie spürt man die Euphorie von dem Laufsport und das macht auch extrem viel Spaß.
Sie haben eine ganze Reihe Erfolge schon eingefahren, viele deutsche Meisterschaften im 10.000 Meter, dann auch 5.000 Meter schon einmal deutsche Meisterin gewesen 2020, 2-mal Silber. Ich werde jetzt bestimmt ganz viele Fehler machen, weil es einfach wahnsinnig viel ist bei vielen Disziplinen. Gibt es so einen Erfolg, wo Sie sagen würden, das war der schönste für mich?
Die Europameisterschaft 2018 in Berlin im eigenen Land, das war richtig toll. Da war die Atmosphäre einfach mega schön. Und ja, jetzt haben wir ja in 10 Tagen eine Europameisterschaft wieder im eigenen Land in München. Und ich hoffe so ein bisschen, dass da die gleiche Atmosphäre und Euphorie herrschen wird.
Wir haben es vorhin gesagt, Sie haben sich zurückgekämpft nach einer schweren Erkrankung. In Ihrem Fall war es eine Herzmuskelentzündung jetzt im Frühjahr. Wie motiviert man sich da, wenn man sagt, man muss laufen? Also wo laufen Sie denn? Wo trainieren Sie denn?
Ich trainiere ganz viel bei mir zu Hause in Laiching auf der Schwäbischen Alb und in Ulm oder um Ulm halt rum. Ja, das gibt mir extrem viel. Ich spüre es immer wieder, wenn ich irgendwo anders bin, wie schön es eigentlich bei mir zu Hause ist, wenn ich einfach so viele Laufmöglichkeiten habe. Und die Natur gibt mir extrem viel zu jeder Jahreszeit. Ich finde auch den Winter okay. Klar muss man sich da ein bisschen mehr anziehen als jetzt im Sommer, aber irgendwie hat jede Jahreszeit was Magisches auf der Schwäbischen Alb und das finde ich einfach schön.
Das ist das Besondere für Sie, auch das Hügelige. Ist das auch zum Trainieren gut? Also wenn Sie jetzt da im Flachland irgendwo leben würden, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, da wäre das zum Trainieren vielleicht dann gar nicht so gut?
Ja, als Trainingseffekt ist das schon gut. Auf jeden Fall, wenn man einfach auch in verschiedene Pulsbereiche läuft, wenn es am Berg mal hochgeht und auch muskulär eine andere Beanspruchung hat, bergauf, bergab. Manchmal verfluche ich die Berge schon, wenn ich dann schwere Beine habe und dann denke ich, oh, jetzt muss ich nochmal den Hügel da hoch, bis ich zu Hause bin. Aber im Endeffekt ist ein schöner Trainingseffekt und auch eine extrem gute Abwechslung.
Laichingen, das ist Ihre Heimat, da kommen Sie her. Sie haben gerade gesagt, da schöpfen Sie Kraft. Können Sie mal so ein bisschen sagen, was es für Sie ausmacht? Verschiedenen Jahreszeiten hatten wir vorhin schon, die Schwäbische Alb, die Natur.
Ja, die Natur, aber auch die Menschen dort. Man sagt immer, die Schwaben sind nicht so ganz einfach, das stimmt. Aber wenn man uns mal geknackt hat, dann ist es einfach schön. Und ich finde es halt auch toll, wenn man läuft und man kennt die Leute, man wird gegrüßt. Ja, man redet miteinander und das tut mir echt gut. Ich war 1,5 Jahre in Berlin
Da laufen Sie auch im Verein jetzt.
Genau, in Berlin,
SSC
bin ich im,
Berlin.
Genau, da bin ich im Verein. Da bin ich auch sehr gut aufgehoben, aber es ist halt alles ein bisschen anonymer. Und mir gefällt halt einfach die Nähe auch zu den Menschen und zur Natur sehr gut. Und da fühle ich mich wohl. Und wo ich mich wohlfühle, kann ich halt auch Leistung bringen.
Man sagt ja immer, Laufen findet zu 90% im Kopf statt. Können Sie das als Profi so bestätigen? Wie viel ist Physis, wie viel ist Kopf?
Oh, schwierig auszumachen, was in Prozenten, aber es findet echt viel im Kopf statt, wenn man halt auch viel mit sich selber beschäftigt ist. Beim Fußball rennt man den Ball hinterher oder in anderen Sportarten hat man einfach nur ein Gerät oder so taktische Manöver, die man ausüben muss. Und beim Laufen ist es teilweise echt stupide, aber auch irgendwie meditativ.
Da habe ich jetzt einen Hörer, der gerne etwas einen Gruß ausrichten möchte. Der stammt nämlich auch aus Laichingen und das ist Olaf Graul. Der schreibt, hi Alina, liebe Grüße und alles Gute von der Halbzeit aus Märklingen. So, bitteschön.
Danke für die Grüße. Gruß zurück.
Laichingen, das ist eine beschauliche Stadt. Ich habe es gerade gesagt, Alb-Donau-Kreis. Ihre Eltern betreiben da einen Supermarkt und auch Sie haben da als Kind immer mitgeholfen. Und das stelle ich mir jetzt alles sehr beschaulich vor. Sie eine schöne Kindheit?
Ja, doch, eine sehr schöne Kindheit. Kann mich auf gar keinen Fall beklagen. Viel mit Nachbarn, Freundinnen draußen gespielt und ja, auch seit ich klein bin im Supermarkt aufgeholfen in den Ferien. Und dann nach meinem Abitur habe ich dann auch die Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau und bin jetzt nach wie vor immer noch gerne im Supermarkt und helfe da ein bisschen aus.
Ist ja auch so ein bisschen ein zweites Standbein für Sie geworden, dieser Supermarkt. Das könnte ja durchaus auch was sein, was dann nach der Laufkarriere vielleicht kommt.
Ja, doch, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe auch eine extreme Leidenschaft zum Einzelhandel und deswegen, ja, schlägt da auch ein Herz bei mir und ich denke, dass ich das dann weiterführen werde.
Praktisch so mit der Muttermilch das aufgesogen. Gibt es den Supermarkt schon so lange?
Ja, genau. Also gibt schon länger, als ich auf der Welt bin, von dem her gesehen, wo ich da reingeboren und habe nichts anderes oder habe schon viel anderes kennengelernt, aber bin da einfach, wie gesagt, aufgewachsen und deswegen... Ist das schon schön, ja.
Also den Supermarkt gibt es, das ist das eine Standbein, aber in der Familie wird auch viel gelaufen, ne? Und so sind Sie auch zum Laufen gekommen.
Ja, meine Mama ist früher noch gelaufen, jetzt nicht mehr, weil es jetzt mit dem Supermarkt doch ein bisschen viel wird körperlich. Aber ja, ich war als Kind ja, energiegeladen und die musste man halt einfach rauslassen, die Energie. Und dann haben meine Eltern mich mit zum Wandern genommen und Fahrradfahren, unter anderem meine Mama dann halt auch mit zum Laufen und so ist die Leidenschaft dann entstanden.
Energiegeladen oder hyperaktiv?
Ja,
oder so dazwischen?
Ich würde mal, vielleicht können wir es auch als hyperaktiv beschreiben, aber man hat es nie als Krankheit oder so ausgesprochen oder deswegen hat man mich einfach ausgepowert und dann war wieder gut.
Wie haben Sie es gemacht, die Eltern? Schon als Kind, dann mit Laufen auch schon?
Ja, genau, mit Laufen und aber auch mit langen Wanderungen und so einfach raus in die Natur. Und mich rennen lassen, ja.
Hilft auch heute noch. Es gibt ja die schöne Geschichte, dass Mama Ihre Mama für einen Marathon trainiert hat und Sie auf dem Fahrrad nebenbei gefahren sind. Und dann ging es sozusagen bei Ihnen dann langsam los, selber mit dem Laufen.
Mhm, ja, so war das.
Alles richtig so?
Ja, alles richtig so. Ja, sie ist dann auch öfters so Runden gelaufen. Dann konnte ich auch eine Runde mit dem Fahrrad mitfahren und eine Runde dann laufen. Da haben wir es uns so ein bisschen aufgeteilt oder auch mit Inlinern dann. Und ja, dann wurde es halt immer mehr und mehr. Mich vielleicht auch mal eine zweite Runde mitgerannt und habe dann halt bei so Schüler- und Bambini-Läufe im Vorfeld von so Marathons teilgenommen und ja, war dann nicht unerfolgreich und dann hat sich das entwickelt.
Genau, wann kam denn so der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, ich kann eigentlich auch mal eine Runde mehr laufen als die Mama, weil die kann eigentlich schon gar nicht mehr, aber ich könnte noch.
Ach, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Also ich habe, glaube ich, damals mit 6, 7 Jahren da so angefangen und ja, es war alles sehr, sehr spielerisch und ich habe dann auch noch begonnen, Fußball zu spielen nebenher und habe auch Leichtathletik im Verein gemacht. Also ich war schon sehr aktiv als Kind.
Aber Ihnen wurde ja so eine richtig außergewöhnliche Physis und Kondition auch irgendwann bescheinigt. War das schon in Jugendtagen, dass man da gesagt hat, Alina, du solltest vielleicht ein bisschen mehr laufen als die anderen?
Ja, seit ich da, also in meinem 8. Lebensjahr, da habe ich dann bei so einem 5-Kilometer-Lauf teilgenommen, auch im Vorfeld von einem Marathon und da kam dann, glaube ich, ein Trainer auf mich zu oder auf meine Eltern zu und hat gemeint, ja, man könnte mich ein bisschen mehr fördern und er sieht da Potenzial und dann habe ich begonnen mit regelmäßigem Training. Also ich mache das echt schon seit ich 9 Jahre alt bin, ja, betreibe ich Laufsport sehr regelmäßig.
Von nichts kommt nichts. Inzwischen laufen sie in der deutschen Spitze regelmäßig mit. Und so eine überragende Ausdauerfähigkeit, wie kann man denn sowas messen?
Ja, wir machen schon immer wieder so Leistungsdiagnostiken und gehen dafür aufs Laufband und dann wird halt einfach nach dem Puls geschaut, dann auch Laktat gemessen, das mal einfach die Milchsäure, die man produziert im Blut, und dann wird es so bestimmt. Aber ja, ich laufe eigentlich auch sehr, sehr gern nach Gefühl. Mein Körper ist keine Maschine und klar kann man sehr viel trainingswissenschaftlich bestimmen, aber am Ende muss man auch gucken, wie man sich Tag für Tag fühlt und das dann das Training dementsprechend anpassen.
Ist das auch ein bisschen Talent? Also so spielt Talent da schon auch eine Rolle? Also wenn Sie sagen, dieses ganze wissenschaftliche Gedöns ist gar nichts für mich. Ich laufe einfach so vor mich hin. Das klingt für mich ein bisschen so, macht mir einfach Spaß.
Ja, genau, macht mir Spaß. Und Talent ist immer so eine Definitionssache, wie lange spricht man von Talent ab? Ich glaube, ja, wenn man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Leidenschaft für irgendwas aufbringt und dafür einfach auch gern arbeitet, dann ist das vielleicht auch Talent, ja.
Wenn man dann aber, ich meine, diese Diagnostik, wenn man Leistungssport betreibt, ist natürlich immer um einen rum. Da wird man ständig optimiert von anderen. Ich denke mal Trainerstab, Mannschaft, es sind viele Leute um sie herum. Wie lebensbestimmend ist es, wenn man sagt, ich entscheide mich und gehe in den Leistungssport? Sie leisten sich ja auch noch 20 Stunden im Supermarkt jede Woche bei den Eltern.
Ja, genau. Leistungssport ist eine Lebenseinstellung, sage ich immer. Man hat halt auch kein Wochenende. Man lebt das Ganze so. Ich gehe jetzt nicht eine Stunde am Tag laufen und dann war es das für mich. Also ich trainiere ja zweimal am Tag. Also kommt auch noch eine bestimmte Vorbereitung und Nachbereitung dazu. Muss gucken, dass man sich vernünftig ernährt, dass man sich gut regeneriert, ausreichend schläft und so. Ja, das ist einfach, das Leben wird so ein bisschen vom Leistungssport bestimmt, aber das macht es auch irgendwie interessant, wenn man seinen Körper hat, an dem man arbeiten kann. Und dann lasse ich mich auch nicht so gern von außen irgendwie da führen, sondern höre da auch echt gern auf meinen eigenen Körper.
Also die Trainer haben es schwer mit Ihnen. Wie sieht es denn mit Freundschaften aus? Weil Sie können ja auch nicht mit Freunden laufen gehen. Das ist ja nicht so frustrierend ein bisschen für die, schätze ich
mal. Ja, die haben dann nicht so viel Spaß. Das stimmt allerdings. Sie könnten mich dann mit dem Fahrrad begleiten und so. Das geht dann ganz gut. Die müssen da halt auch ein bisschen zurückstecken. Und die wissen auch, dass mir mein Schlaf extrem wichtig ist und ich auch früh ins Bett gehe und haben da aber viel Nachsicht und deshalb funktioniert das ganz gut.
Das ist auch so ein bisschen das Geheimnis hinter der Heimat, dass man so altgewachsene Freundschaften dann auch hat, die einen so ein bisschen mittragen?
Ja, genau, vor allem dann halt aus der Schulzeit, die das dann auch so miterlebt haben, wie es angefangen hat und die dann das ganz gut akzeptieren, was ich da einfach tue. Und es ist ein außergewöhnlicher Weg. Andere studieren, arbeiten und ich habe irgendwie eine andere Art von Arbeit, ja, der ich nachgehe.
Sie trainieren auch mit absoluten Vollprofis, jetzt wieder mit Jürgen aus den Kerl. Können Sie mir mal so einen kurzen, in Ulm trainieren Sie im Übrigen, da fahren Sie auch nachher hin. Können Sie mal kurz so einen Tag, so einen Trainingstag von sich beschreiben, so einen typischen?
Ja, ich stehe relativ früh auf, also meistens so um kurz vor 6 und manchmal gehe ich dann zu meiner Mama in den Supermarkt, helfe dann ein bisschen aus und dann
morgens einsortiert wahrscheinlich.
Genau, so oft schon Gemüse oder halt einfach ein paar Dinge werden erledigt und dann beginnt mein Training so um 9:30 und danach gibt es dann Mittagessen und nachmittags trainiere ich dann nochmal so gegen 15, 16 Uhr. Und eine Trainingseinheit dauert so 2, 2,5 Stunden.
Heißt für Sie 15 Kilometer laufen oder noch mehr? Oder wie ist das, wie wird das gestaltet? Welche Distanzen laufen da so auf?
Das ist unterschiedlich von Tag zu Tag, aber in der Woche sind es so im Schnitt 130, 140 Kilometer, die ich laufe.
Also 3,5 Marathons jede Woche.
Ja, stimmt, gut gerechnet. Ja.
Also 130 Kilometer laufen Sie fürs Training die Woche, macht knapp 7000 Kilometer im Jahr. Und das heißt, Sie haben die Welt in knapp 6 Jahren umrundet. Wie häufig haben Sie jetzt die Welt umrundet schon?
Wir haben es gerade so ein bisschen ausgerechnet. Also schon 2-mal, 2,5 Mal schätzen wir so, ja.
Das ist nicht wenig und das kann man nicht einfach so machen. Das geht zum einen auf die Gelenke. Ermüdungsbrüche haben Sie schon. Es läuft da die Angst im Kopf immer so ein bisschen mit. Es könnte wieder was passieren?
Ganz, ganz wenig. Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, ich habe jetzt meine Lehren daraus gezogen und versuche auch nicht immer irgendwie in Angst da zu laufen, weil da geht auch ein bisschen so die Leichtigkeit verloren. Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport, es kann immer irgendwas passieren, aber ich versuche mich da ein bisschen frei davon zu machen.
Mhm. Laufen ist ja auch Volkssport, das interessiert immer ganz viele Leute. Wie machen die das, dass die zu solchen Leistungen finden? Haben Sie so einen bestimmten Trick, den Sie vielleicht verraten können? Also ich habe schon mal nachgefragt, Harumi Murakami haben Sie nicht gelesen, das Buch, wie man zum Langstreckenläufer wird, wovon ich spreche, wenn ich vom Laufen rede, muss aber auch nicht sein. Aber vielleicht haben Sie einen kleinen Ernährungstipp für uns.
Ja, Ernährung ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, auch im Laufsport. Wenn man die Laufmagazine aufschlägt, kommen immer irgendwelche Rezepte und Tipps und so. Ich glaube, dass man da auch jeder für sich selber das Richtige herausfinden muss, was tut einem wann gut. Und es darf auch mal was Süßes sein, mal ein Stück Kuchen oder so. Man muss sich da nicht irgendwie zurückhalten. Man verbraucht auch viel beim Laufen, also darf man sich auch ruhig mal was gönnen.
Gibt es jeden Tag bei Ihnen was Süßes?
Nee, nicht jeden Tag. Nee, das nicht, aber ab und zu mal, ja.
Muss man diese ganze Nudelesserei und so, ist das eigentlich was, was tatsächlich stattfindet?
Ach, bei mir auch nicht so. Ich bin da eigentlich relativ entspannt, was das Thema Ernährung angeht. Ich muss halt darauf achten, was mir wann gut tut, also was ich halt auch wann vertrage. Aber sonst bin ich da relativ frei und flexibel. Und ich glaube, das muss man auch sein, wenn man auf Wettkämpfe im Ausland geht. Dann bekommt man ja auch nicht immer die Küche von zu Hause. Deswegen ist es gut, wenn man da flexibel ist.
Ja, zu Hause gibt es ja dann auf der Schwäbischen Alb wahrscheinlich eher so gute Hausmannskost oder so Spätzle und sowas, stelle ich mir vor.
Ja, es kommt drauf an, was ich koche. Ich bin der Koch bei uns zu Hause in der Familie. Also entscheide ich, was auf dem Teller landet. Und das ist eigentlich ganz gut.
Ja, dann gut, dann können Sie es für sich gleich mitgestalten. Jetzt steht die WM, die EM, die Heim-EM in München steht vor der Tür. Die Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo, die hat es schon definiert. Das Saisonhighlight für alle Leichtathletinnen und Leichtathleten in Deutschland. Für Sie auch?
Ja, doch. Also mit der WM jetzt in Eugene, das zweite große Highlight für mich. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe auf viele Zuschauer. Ich hoffe auf eine schöne Atmosphäre. Und dann wird es bestimmt cool.
In knapp 10 Tagen geht's da los. Was machen Sie jetzt aktuell? Ist da jetzt eine spezielle Zeit, jetzt auch in der nächsten Woche, dann kurz vorher oder ist da eher Schongang angesagt?
Ich habe jetzt am Wochenende noch ein bisschen mehr Training. Da wird es nochmal intensiver und dann wird aber wirklich rausgenommen, geschont, damit ich dann am 15.8., da laufe ich die 10.000 Meter, dass ich dann da fit an der Startlinie stehe und auch voller Energie.
Genau, gleich am ersten Wettkampftag ist dann Finale. Sie gelten ja als eine der Hoffnungen, also für uns in Deutschland, eine der besten Läuferinnen des Landes. Eine andere ist Constanze Klosterhalfen. Die ist ja eine ihrer Hauptkonkurrentinnen auf der nationalen Ebene. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die deutschen Meisterschaften 2019, da ist ja über die 5.000 wirklich furios gelaufen. Wie ist das Verhältnis?
Ja, sehr gut. Also wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Wir freuen uns auch immer, wenn wir uns sehen. Wir sehen uns nicht so häufig, da sie in den USA trainiert, ich in Deutschland. Aber jetzt auch in Eugene haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Und in München sehen wir uns ja dann wieder. Werden auch beide, glaube ich, 10.000 und 5.000 Meter laufen. Also ja, wird es bestimmt ganz gut.
In 10 Tagen beginnt die Leichtathletik-EM in München. Mit dabei sein und an den Start gehen wird auch die amtierende deutsche Meisterin im 10.000-Meter-Lauf, Alina Reh. Jetzt ist sie hier und wir haben uns gut unterhalten bisher. Das machen wir jetzt auch nochmal weiter. Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem Saisonhighlight?
Die Nervosität, die steigt jetzt schon. Seit Montag ist auch jeden Tag spürbar. Das waren es jetzt nur 2 Wochen bis dahin. Zuvor, muss ich sagen, habe ich noch ein bisschen damit zu tun gehabt, die Ereignisse aus den USA zu verarbeiten. Aber jetzt geht der Blick auf jeden Fall ganz geradeaus Richtung München. Und ja, jetzt hoffe ich, dass meine Beine noch ein bisschen lockerer werden, weil die sind noch ein bisschen müde heute.
Sind Sie so jemand, der auch lange braucht, um so Ereignisse dann auch mit sich zu verarbeiten? Also ist das dann immer so ein bisschen, muss ich das bei Ihnen immer ein bisschen setzen?
Ja, das spüre ich schon, dass das bei mir erst immer so im Nachhinein kommt und dann erinnere ich mich an das und jenes und da brauche ich immer so ein paar Tage, um wieder zu Hause anzukommen. Aber dann kann ich mich auch wieder aufs neue Ziel fokussieren.
Das Zuhause-Sein ist dann auch wichtig wahrscheinlich, ne?
Ja, das Zuhause-Sein, das ist dann echt, echt schön, wieder im eigenen Bett zu schlafen, wieder morgens aufzustehen und ja, die gewohnte Menschen um sich herum zu haben.
Die finden Sie ja dann in Laichingen, das ist bei Ihnen zu Hause. Jetzt so 10 Tage vor der EM, Sie starten ja gleich am ersten Tag ins Finale, 10.000 Meter am 15. August ist das. Ist man da so sehr fokussiert? Hat man da Tunnelblick?
Noch nicht ganz einen Tunnelblick, aber man ist schon fokussierter als jetzt in einer normalen Trainingsphase. Man achtet schon auf mehr Details, nochmal ein bisschen mehr auf den Schlaf, auch dass man jetzt einfach nicht krank wird und sich einfach vernünftig verhält. Ja, das gehört einfach so ein bisschen zum Wettkampfritual dazu.
Wir haben vorhin gesagt, die Beziehungen, die passen sich da so ein bisschen an. In solchen Phasen, wenn es dann ganz fokussiert wird, leiden die dann auch so ein bisschen drunter? Also müssen die dann einfach mal Pause haben?
Ja, doch, dann geht man immer hier und da hin und mein Nervenkostüm wird auch ein bisschen dünner. Also es bekommt mein nahes Umfeld dann schon auch zu spüren, dass ich einfach ein bisschen hippeliger werde, ein bisschen nervöser und auch nicht mehr ganz so flexibel in meinem Tagesrhythmus und in meinem Alltag, ja.
Die Eltern, die können das ja wahrscheinlich schon ganz gut einschätzen. Die haben ja schon einige Wettkämpfe mitgemacht mit ihnen. Aber wie ist das so mit so richtigen Beziehungen? Ist das denn, geht das überhaupt?
Ja, sehr schwierig. Weil einfach, wenn man als Sportler halt die Scheuklappen häufig auf hat und dann den Blick nach rechts und links vergisst oder nicht so zulässt, und deswegen sind richtige Beziehungen schon schwer, ja.
Fehlt es manchmal?
Ja, ab und zu schon. Doch, das normale Leben ist halt, ja, was heißt normal? Was ist schon normal? Aber es ist schon nicht ganz einfach. Aber der Sport gibt einem auch viel und deswegen ist es momentan schon gut, so wie es ist, und alles kommt, so wie es kommt.
Im Spitzensport zu sein, das heißt ja dann auch, Höchstleistung zu bringen auf den Punkt, und da ist so ein Wettbewerb. Jetzt haben wir am 15. haben wir gesagt, die 10.000 Meter, und am 18. da starten sie auf die 5.000 Meter Distanz, beides mal im Finale. Da ist die magische 15-Minuten-Marke, bei den 5.000 das Maß aller Dinge. Was haben Sie sich vorgenommen für die Heim-EM?
Ja, erstmal ist der Fokus auf jeden Fall auf den 10.000 Meter am Montag. Und dann hoffe ich, dass ich mich gut regeneriere und dann nochmal über die 5.000 Meter nicht ganz kaputt dastehe. Und die 15-Minuten-Marke wird wahrscheinlich schwer zu knacken sein. Wenn sie fällt, ist cool, das sage ich immer wieder. Ich renne da jetzt schon seit 3 Jahren hinterher und versuche, die Marke jetzt einfach ein bisschen lockerer anzugehen und nicht so verbissen, da unbedingt unter 15 Minuten laufen zu wollen. Und jetzt aber erstmal über die 10.000 Meter ein vernünftiges Rennen machen, Spaß haben, locker laufen und die Atmosphäre aufsaugen. Und ich denke, dann kommt auch das Maximum dabei rüber.
Wird aber wieder ein harter Kampf, Sie und Coco, Constanze Klosterhalfen? Das wird Kopf an Kopf fallen oder ihr nicht?
Müssen wir mal schauen. Wir starten ja beide fürs gleiche Land. Deswegen gucken wir, dass wir die anderen Läuferinnen ärgern können aus den anderen europäischen Ländern und hoffen da, gutes Rennen abzuliefern.
Also dafür drücke ich erstmal die Daumen und wir fiebern natürlich mit bei der Heim-EM in München. Alina Reh, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.